Das sind die Finanzthemen des Tages.
Wir sprechen über ein neues Wort im Siemens-Wörterbuch und Twitter-Zoff um Teslas Zahlen. Im Thema des Tages geht es um ein deutsches KI-Duo als Konkurrenz für Microsoft und OpenAI. Und in der AAA-Idee schauen wir uns die Favoriten der Shortseller an.
Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert
und Philipp Vetter aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
Heute ist Montag, der 3. April und wir wünschen euch einen fortschrittsfrohen Start in den Tag. Die Börsenrallye, die hat vergangenen Freitag weiter Fortschritte gemacht. Der deutsche Aktienindex rückte um 0,7% vor und stand dann mit 15.629 Punkten nur knapp unter einem Jahreshoch. Und noch mehr Schwung hatten die US-Märkte. Der Leitindex S&P 500 machte einen Satz um 1,4% und der Nasdaq Composite sogar um 1,7%.
Nach günstigen Teuerungszahlen aus den USA halten einige Beobachter jetzt ein Ende der Zinserhöhungen für absehbar. Das hebt natürlich die Stimmung und damit auch die Kurse von allem, was Zinsen, ja, also teures Geld fürchtet.
So ist es. Und du, Philipp, ich habe am Freitagabend noch ein neues Wort gelernt und das passiert mir auf meine alten Tage ja auch nicht mehr so oft. Ich habe das Wort Wertaufholung gelernt. Das stand nämlich in einer Pressemitteilung, die Siemens verschickt hat. Die haben nämlich festgestellt, dass ihre Beteiligung an der Tochter Siemens Energy deutlich mehr wert ist als im letzten Jahr, als sie eine riesen Abschreibung vornehmen mussten. Und das führt jetzt zu einem Mehrertrag nach Steuern von 1,59 Milliarden Euro, so Siemens. Ja, und die Muttergesellschaft Siemens musste das melden, weil der Mehrertrag nicht Teil des Ausblicks für das laufende Geschäftsjahr war.
Hat es ja endlich mal eine Gewinnwarnung im Wortsinn. Die Siemens-Aktie, die hat es nachbörslich wenig bewegt, was aber vielleicht noch spannender ist, die Wertentwicklung von Siemens Energy, die Energieanlagentochter, die ja auch im DAX ist, die wurde noch im Oktober für 10 Euro gehandelt, jetzt zuletzt waren es 20 Euro, also Verdopplung in einem halben Jahr. Kräftig runter ging es zuletzt bei der TUI-Aktie, die steht 50% niedriger als vor einem Jahr und notiert jetzt nur noch bei 7 Euro. Die Aktionäre sind verstimmt über die 1,8 Milliarden Euro schwere Monsterkapitalerhöhung, die ihnen eine Verwässerung ihres Aktienkapitals beschert. Die 1,8 Milliarden entsprechen immerhin der Hälfte des aktuellen Börsenwerts.
Ja, jetzt aber wieder zurück zu den Comeback-Kids. Der größte Gewinner im DAX am Freitag war nämlich Adidas und die haben wirklich eine unglaubliche Rallye hinter sich. Allein am Freitag hat die Aktie 5% plus gemacht und stand dann bei 162,78 Euro. Das war der höchste Stand seit August. Aber mehr noch, die haben seit Ende November 3/4 an Wert gewonnen. Und da sieht man mal, wenn eine Aktie die Wende schafft, dann kannst du richtig nach oben gehen. Dazu später noch mehr in der AAA-Day.
Und dann gab es am Sonntagabend auch noch Zahlen von Tesla. Der E-Autobauer veröffentlicht, wie viele Fahrzeuge im ersten Quartal ausgeliefert wurden. Es waren knapp 423.000. Das ist ein Plus von 4% gegenüber dem Vorquartal und ja sogar ein Plus von 36%, wenn man es mit dem Vorjahr vergleicht. Laut der Nachrichtenagentur Reuters verfehlte Tesla damit dennoch knapp die Erwartungen der Experten. Die hätten durchschnittlich 430.000 Autos erwartet. Zumal Tesla ja im Januar die Preise gesenkt hatte, wodurch eigentlich die Nachfrage angekurbelt werden sollte. Elon Musk, der regte sich jedenfalls direkt am Sonntagabend auch auf Twitter furchtbar über die Reuters-Schlagzeile auf. Die sei irreführend und werde für Reuters nach hinten losgehen. Ja, die Wahrheit kennt wie immer nur der Markt. Wir werden sehen, was da heute mit den Tesla-Papieren passiert. Dass Musk nicht allzu viel von unabhängigen Medien und ihren Schlagzeilen hält, das konnte man am Wochenende auch noch beobachten. Ja, als die New York Times als eine der wenigen Firmen auch tatsächlich ihr Häkchen, ihre Verifizierungshäkchen verloren hat. Das hatte Musk ja eigentlich für alle angekündigt jetzt am Wochenende.
Da mache ich mal noch schnell die Termine, bevor das hier eskaliert. Aber da gibt es nicht so sehr viel zu berichten. Es ist ja eine Vor-Osterwoche und da ist schon vorösterliche Ruhe eingekehrt. Es gibt bei Volvo und Disney die Hauptversammlung. Dann legt Liebherr einen Geschäftsbericht vor. Und der Verkauf des 49-Euro-Tickets für den Nahverkehr, der startet. Fortschrittsfroh fahren könnt ihr allerdings erst ab dem 1. Mai.
Das Thema des Tages.
Daniel, gefühlt müssen wir hier dauernd über künstliche Intelligenz reden in den letzten Wochen, aber es führt kein Weg dran vorbei. Das Thema ist erstens zu wichtig und die Entwicklungen laufen derzeit in so hohem Tempo ab, dass wir auch heute drüber sprechen müssen.
Ja, wir wollen ja auch drüber sprechen und das ist ja auch wirklich eine sehr spannende Technologie, die da gerade Formen annimmt. Auch wenn ich selber zugeben muss, ich bin da eher auf der Skeptikerseite, was die Leistungsfähigkeit und die Qualität der KI anbetrifft. Aber heute geht's mal um einen anderen Aspekt des Themas. Sonst ist es ja gefühlt immer nur die USA, Google, Microsoft, Facebook und natürlich OpenAI. Aber heute geht's mal um den deutschen Aspekt der künstlichen Intelligenz.
Genau, und dieses Problem droht mit der Geschwindigkeit und vor allem dem Kapital, das in die US-Firmen gepumpt wird, noch größer zu werden, nämlich dass die deutschen Firmen, eher so unter ferner Liefen laufen. Für die Welt am Sonntag haben unsere Kollegen Christoph Kapalczynski, Benedikt Fuß und ich uns mal angeschaut, was das für die deutsche KI-Startup-Szene bedeutet. Und man kann sagen, es sieht nicht gut aus.
Ja, das muss man zugeben. Im Vergleich zu den USA und China gibt es ja ohnehin nicht so wahnsinnig viele KI-Startups in Deutschland und auch sonst nicht in Europa. Und die, die es gibt, die greifen vor allen Dingen auf die Technologie zurück, die OpenAI und ein paar andere US-Firmen gerade entwickeln. Bei den deutschen Firmen geht es hingegen meistens eher um die Anwendung der Sprachmodelle wie GPT-4.
Und genau das wird jetzt zum Problem, weil Microsoft, die ja viele Milliarden in OpenAI investiert haben, um die GPT-4-Fähigkeiten nutzen zu können, ja, die wollen jetzt die KI-Modelle sehr schnell in sehr viele ihrer Produkte integrieren. Das ist für die kleinen Firmen natürlich ein Problem, denn warum sollte man jetzt noch Kunde bei einem Startup werden, wenn man ohnehin schon Microsoft-Kunde ist und die KI-Anwendung über Office-Produkte oder den Cloud-Dienst nutzen kann? Microsoft-Kunde ist ja schließlich so gut wie jeder.
Es gibt in Deutschland nur eine Ausnahme unter den Startups, Aleph Alpha. Die Heidelberger Firma wurde von Jonas Androulis gegründet, der vorher schon für Apple an der KI für das autonome Fahren geforscht hat. Und Aleph Alpha hat ein eigenes Sprachmodell etwa in der Größe von GPT-3 entwickelt. Androulis will die Firma gezielt als europäische Alternative aufbauen. Sein Modell ist gezielt mit europäischem Wissen und mit europäischen Sprachen trainiert worden und soll auch Unternehmen die Nutzung von KI ermöglichen, die ja eigene Daten nicht in eine Microsoft Cloud einspeisen wollen. Dafür kann es ja gute Gründe geben.
Ich habe im Januar bei der Digitalkonferenz DLD mit Androulis gesprochen. Der sieht es als Schicksalsfrage für Europa, diese Technologie ja nicht nur zu nutzen, sondern eben selbst zu entwickeln. Ich zitiere mal eben, er sagt, wenn wir nicht in der Lage sind, diese Technologie selbst zu gestalten, sondern sie einkaufen müssen von Microsoft oder aus China, dann werden uns die Ressourcen fehlen, um selbstbestimmt unsere Zukunft zu gestalten.
Es droht also das gleiche Schicksal wie schon beim Boom der Tech-Konzerne und der Cloud. Europa schaut zu, die US-Firmen entwickeln die Technik und teilen die Wertschöpfung unter sich auf. Einzige Ausnahme aus deutscher Sicht, der Softwarekonzern SAP.
Und SAP wird nach unseren Informationen jetzt auch groß bei Aleph Alpha einsteigen, um sich von Google und Microsoft nicht abhängen zu lassen. Die Rede ist von bis zu 100 Millionen Euro, die SAP in der zweiten Finanzierungsrunde in das Startup stecken will. Bislang hat Aleph Alpha vor allem bei europäischen Risikokapitalgebern rund 30 Millionen Euro eingesammelt. Im Vergleich mit der Konkurrenz von OpenAI ist das natürlich so gut wie nichts. Aber immerhin, Androulis und SAP wollen die Investitionen bislang noch nicht bestätigen, aber da gibt's wohl demnächst doch etwas mehr Geld zumindest.
Ganz auf die europäische Karte will der Waldorfer Konzern aber auch nicht setzen. SAP arbeitet auch mit OpenAI zusammen. So ganz will man sich natürlich dann nicht auf nur deutsche Startups verlassen. Aber so hätte das natürlich den Vorteil, dass SAP mit einem eigenen Sprachmodell quasi in eine Rolle wie Microsoft kommt, ein Konzern, der schon mit extrem vielen Unternehmen eine Kundenbeziehung hat. Und denen könnte SAP dann womöglich eine europäische Alternative zum Microsoft-Produkt anbieten.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Die AAA-Idee des Tages.
Wir haben ja vorher über große Trendwenden bei Aktien gesprochen. Da gab es zum Beispiel Adidas oder Siemens Energy. Da gingst du erst rasant nach unten und dann ebenso rasant wieder nach oben. Meist reicht dann ein kleines Ereignis, um den Umschwung herbeizuführen. Bei vielen starken Kursbewegungen spielen vorher Leerverkäufe eine Rolle. Das sind Investoren, die sich die Aktien nur leihen, um sie zu verkaufen.
Dieses Short-Gehen ist gleich in mehrfacher Hinsicht interessant. Einmal nach unten und dann auch wieder nach oben. Bei manchen Aktien kann man beobachten, dass sie zwar weiter steigen, dass sich aber Leerverkäufer immer mehr Aktien leihen, um sie zu verkaufen. Das kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen viel zu rosig gesehen wird. In der Folge erfolgt dann nicht selten ein Einbruch.
Es gibt aber auch den anderen Fall, dass nämlich ein Börsenunternehmen extrem negativ gesehen wird, sodass die Shortseller längst den Kurs bestimmen. Und wenn dann etwas passiert, wenn dieser Kurs so im Keller ist, eine gute Nachricht kommt und so weiter, dann kann es regelrecht eine Trendwende erzwingen. Und dann müssen die Shortseller ihre Position schließen, weil sie die Lage neu einschätzen. Sie kaufen dann die Aktie und das kann den Kurs in sehr kurzer Zeit nach oben treiben.
Für euch lohnt es sich auf jeden Fall, die am meisten geschorteten Firmen zu kennen. Nicht, weil Leerverkäufer immer richtig liegen, aber häufig sind in den am meisten leerverkauften Aktien die größten Bewegungen zu erwarten. Häufig nach unten, aber dann, wenn eine Gegenbewegung einsetzt, dann eben auch nach oben.
Jetzt aber konkret. Die am meisten geschortete Aktie hierzulande ist aktuell HelloFresh. Da werden fast 9% aller Papiere gerade leer verkauft. Und nicht weniger als 9 Investmentfirmen haben gerade eine Short-Position, unter anderem ein Fonds, der Marshall Vase heißt. Also die Namen all dieser Hedgefonds, die kennt man nicht und muss man auch nicht kennen. Aber wir können daraus eines ableiten. Viele Akteure halten den Anbieter von Kochboxen, also HelloFresh, auf dem aktuellen Niveau für überbewertet.
Das am zweithäufigsten geschortete Unternehmen heißt Nagarro SE. Das ist einer der führenden Anbieter auf dem Gebiet der digitalen Produktentwicklung. Da werden gut 7% der Anteile leer verkauft. Es folgen dann auch Morphosis, da hat, glaube ich, Holger eine Position, und Varta. Bei beiden sind rund 6% der Aktien im Leerverkauf. Ebenfalls große Short-Positionen gibt's beim Immobilienkonzern Aroundtown, bei TUI, der Tourismusfirma, und bei Gerresheimer, dem Spezialglashersteller. Dazu kommen ProSiebenSat.1, Flatex, der Broker, und Encavis, der erneuerbare Energienkonzern. Die Angaben findet ihr auch auf der Webseite shorteurope.com. Den Link dazu stellen wir euch natürlich wie immer in die Shownotes.
Ja, und unser Hörer Stefan, der selbst einen Hedgefonds leitet und viele Leerverkäufe tätigt, der hat uns vorsorglich darauf hingewiesen, dass Shortgehen nicht unbedingt bedeuten muss, dass die Investoren von fallenden Kursen ausgehen. Es gibt ja auch Pair Trades. Da gehen die Fonds dann zusätzlich long in einem Unternehmen aus der gleichen Branche oder aus dem gleichen Index, dem die Manager ja viel bessere Aussichten zutrauen. Und aus der Differenz zwischen dem Long-Geschäft und dem Short-Geschäft, da können sie eine marktneutrale Rendite erzielen, wenn die Rechnung aufgeht. Stefan kennt ihr übrigens aus der Sonderfolge vom 22. Oktober und es lohnt sich auf jeden Fall, da mal wieder reinzuhören.
Ja, wobei das natürlich, was er da macht, eher für die Profis ist. Für Privatanleger sind Short-Geschäfte auf Einzelaktien in der Regel nichts. Denn wenn es anders läuft als erwartet, ist schnell das ganze Geld weg oder zumindest ein großer Teil davon. Ihr könnt Short-Produkte auf Indizes aber auch zur Absicherung nutzen. Das geht heute viel einfacher als früher. In den letzten Jahren sind auch Short-Produkte in ETF- oder ETP-Form auf den Markt gekommen. Da ist zum Beispiel der Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap. Und wenn ihr es zweifach gehebelt haben wollt, den Luxor Daily Short DAX X2.
Und noch ein Hinweis, Short-Produkte gibt es auch auf Aktienkörbe, wie zum Beispiel die Fangaktien der 5 großen US-Internetkonzerne, also Meta, Alphabet, Amazon, Apple und Netflix. Und der heißt dann Greenwich Shares einmal Short Fang Daily und steigt, wenn die Fangaktien, also die Big Five der US-Technologieszene, fallen. Mehr Short-Produkte auf Aktien, Indizes, Aktien und Aktienkörbe sollen folgen.
Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns doch einfach eine Mail an AAA, also aaa@welt.de, oder ihr hinterlasst uns hier eine Bewertung. Tobias hat uns geschrieben, er ist ein leidenschaftlicher HRler, wie er selbst sagt, und hat sich deshalb über das Thema Bewerbungen letzte Woche gefreut. Er rät allerdings davon ab, künstliche Intelligenz für das Anschreiben zu nutzen. Überhaupt verzichten laut Tobias immer mehr Unternehmen ganz auf das Anschreiben und konzentrieren sich auf den Lebenslauf. Und er hat noch einen Tipp für den Schluss eines solchen Bewerbungsschreibens, wenn man es denn dann schon abgeben muss. Er rät, statt "Ich würde mich auf eine Einladung zu einem persönlichen Kennenlernen freuen" zu schreiben, dazu doch einfach viel selbstbewusster gleich den Indikativ zu wählen. Ich freue mich auf ein persönliches Kennenlernen. Tja, wieder was gelernt.
Das werde ich auch so machen. Einige von euch haben uns auch wegen der Samstagsfolge geschrieben, weil unser Gast schlechter zu verstehen war als sonst. Es war halt ein bisschen halliger. Aber wir behalten das im Blick bzw. im Ohr und geben uns natürlich Mühe, die bestmögliche Soundqualität zu liefern. Also nicht nur inhaltliche Qualität, sondern auch Soundqualität. Das solltet ihr nicht verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
Und dann hören wir uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.